Hey, ganz herzlich willkommen heute am Adventssonntag, nicht nur euch hier, sondern auch in Balingen, auch für alle, die den Podcast irgendwo schauen, weil sie im Schnee stecken geblieben sind oder sonst wo unterwegs sind. Gebt allen mal einen Riesenapplaus. Hey, wir sind eine große Gemeinde heute Morgen. Wow, sehr cool. Ja, ich habe euch natürlich für den Advent auch was mitgebracht, ja, einen schwäbischen Adventskalender. So, muss man kurz nachdenken. Ja, man braucht exakt eine Kerze und drei Scheiben und schon hat man ihn. Kann man gut Kerzen sparen. Super cool. Kurze Frage an dich heute Morgen. Hast du heute schon eine Adventskerze angezündet? Ja, mal kurz Hand hoch. So, wer hat das schon gemacht? Ja, super, sensationell. Warum? Im Ernst? Warum? Warum habt ihr das gemacht? Ja, weil man es halt tut, gell? Ist halt so Tradition. Nein, das hat einen Grund. Das hat einen absoluten Grund. Der Adventskalender ist zurückzuführen auf die wahre Weihnachtsgeschichte. Ja, der Teil, der in der Bibel so ein bisschen ausgeklammert wird. Also Maria und Josef, die waren ja abends in einem Hotel und in Bethlehem. Die haben gedacht, hey, wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir das. Wir sind unterwegs, ein bisschen was tun für unsere Beziehung, den Abend genießen, sind im Hotel ins Bett und der hat vier Pfosten, das Bett. Ja, ihr merkt schon, vier Pfosten. Auf jeden Pfosten haben sie eine Kerze gestellt, haben das angezündet, um einen richtig romantischen Abend zu haben. Dummerweise ist eine umgefallen, das Ding ist abgebrannt, das Hotel auch, da mussten sie halt in den Stall. Naja. Gut, so war Weihnachten wirklich. Nein, Spaß. Darf man da jetzt lachen oder nicht? Also, okay, das darfst du jetzt selber entscheiden, ob man da lachen kann oder nicht. Aber warum macht man es wirklich? Ja? Dieser Adventskranz. Wir haben ja so Bräuche an Weihnachten, das tut man. Und man tut es einfach und keine Sau denkt drüber nach, warum. Und ganz ehrlich, der Adventskranz ist nicht so wie viele fromme Weihnachtshasser behaupten, ein alter, heidnischer, kultischer Brauch. Das ist völliger Quatsch. Bis 1839 gab es den Adventskranz nicht. Es war ein Herr Wichern in Hamburg, der den erfunden hat. Der Herr Wichern, der hatte ein Haus gekauft, ein Bauernhaus, und hat sich wirklich bettelarme Kinder, die durch diese Industrialisierung einfach am Rand der Gesellschaft standen, diese armen Kinder hat er sich in das Haus geholt und hat ihnen zu Hause gegeben. Und Weihnachten war das absolute Highlight im Leben dieser Kinder. Denn ihr müsst wissen, die waren eigentlich versklavt, die mussten arbeiten in den Fabriken drin, die mussten die kleinen Sachen putzen, wo kein Mensch hinkam. Die hatten ein absolut mega beschissenes Leben. Und Weihnachten war die einzige Zeit im Jahr, wo sie drei Tage am Stück nicht arbeiten mussten. Es gab Essen von Kirchen, es gab Essen von wohlwollenden Menschen. Und wenn es super geil kam, dann gab es sogar ein Geschenk. Das Highlight im Jahr für diese Kinder. Und jetzt waren die so mega nervös, die sind ständig an ihn ran und haben, hey, wie lange noch? Wie lange ist es noch? Wie lange müssen wir noch warten? Wann ist endlich Weihnachten? Wann können wir endlich mal ausschalten und entspannen? Wie lange noch? Und der Wichern war nicht doof, der hat sich gesagt, hey, ich kann euch nicht jeden Morgen das Gleiche erzählen. Und dann hat er ein Wagenrad genommen und hat auf diesem Wagenrad 20 kleine und 4 große Kerzen hingestellt und hat den Adventskalender erfunden. Und jeden Tag hat er eine Kerze angezündet und hat den Kindern gesagt, schaut mal, so lange ist es noch, bis Licht in eure Welt kommt. Und ganz ehrlich, ich finde, das hat schon irgendwie verdient, dass man das weiterträgt und weiterfeiert. Ich finde es eine coole Sache, Adventskranz hat schon was, wir haben auch eins zu Hause und ich finde es irgendwie eine gute Sache. Aber Advent, bleiben wir mal bei diesem Begriff. Ja. Advent heißt Ankunft. Übersetzt. Und ganz ehrlich, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Für mich war das ewig lang irgendwie ein totaler Quatsch. Ankunft, alle Jahre wieder und schon wieder kommt der Jesus und wieder kommt der Jesus und wieder kommt der Jesus. Und ich dachte, was soll der Quatsch eigentlich? Jedes Jahr kommt der Jesus? Irgendwie war das für mich strange. Und dann immer noch das ganze Brimborium drumherum und so, das fiel mir schwer. Bis ich mich mit diesem Begriff nochmal auseinandergesetzt habe. Eigentlich ist es ja nur eine Abkürzung, wie so vieles mittlerweile in unserem Leben. Adventus Domini ist der ganze Begriff und heißt übersetzt die Ankunft des Herrn. Und das ist so super spannend, wenn man sich wirklich mal Mühe gibt, in die Kirchengeschichte hineinzuschauen. Der aller kleinste Teil der Kirchengeschichte beschäftigt sich damit, die Vorbereitung aufs Weihnachtsfest zu feiern. Das ist der kleinste Teil der Geschichte. Der weitaus größere Teil über Jahrhunderte hinweg hieß Adventus Domini, ich bereite mich vor auf die zweite Ankunft des Herrn. Der Herr Jesus, der wiederkommen wird. Und darauf bereite ich mich vor. Und da muss ich euch sagen, ganz ehrlich, diesen Aspekt von Advent habe ich in keinem einzigen Weihnachtsclip gefunden, habe ich in keinem einzigen Weihnachtslied gefunden, habe ich in keiner einzigen Weihnachtsfeier jemals gehört. Noch kein Chef, der mich zu einer Weihnachtsfeier eingeladen hat, hat mir irgendwann mal gesagt, du, wir feiern nicht den Bombenumsatz des letzten Jahres, sondern wir feiern, dass Jesus wiederkommen wird. Hätte ich spannend gefunden. Wäre vielleicht ein bisschen anders verlaufen so ein Abend. Adventus Domini, der Herr wird wiederkommen. Es gibt so ein paar Dinge, von denen ich glaube, hey, sie sind so normal geworden für uns. So typisch. Man macht sie einfach und man denkt so gar nicht mehr drüber nach. Und eines dieser Punkte sind Bibeltexte. Bibeltexte, wenn du jetzt schon länger in der Kirche gehst oder irgendwie christlich aufgewachsen bist, dann sagt man, du bist christlich sozialisiert. Man könnte auch sagen, du bist versaut. Ja? Du hast einfach erlebt, dass man immer das Gleiche tut und weil man es tut, tut man es halt, dann tut man es halt auch wieder. So. Und dann gibt es so Bibeltexte, zum Beispiel, es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Ja? Noch nie gehört? Geil, dann bist du gut in der Kirche. Aber nee, kennt ihr, oder? Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Das gehört zu jedem guten Weihnachtsgottesdienst dazu. Übrigens dieses Jahr sogar hier im ICF. Also ihr dürft euch gespannt sein, wir werden es ein bisschen anders machen. Aber gehört dazu. Und für den Advent, diese Zeit davor, da gibt es auch einen Bibeltext, der dazugehört, den man einfach liest. Ja, ohne geht's eigentlich gar nicht. Jesaja 9, Vers 1. Jesaja ist ein Typ aus dem ersten Teil der Bibel. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Super, oder? Ja, ich finde, das passt so dermaßen gut zu Advent. Ein Licht geht auf, eine Kerze wird angezündet. Überall an den Häusern hat es Lichter. Übrigens, das hat sich ja echt krass gewandelt. Gell? Ich weiß, bist du mal abends jetzt gerade so durch deinen Ort gegangen? Ich mache jede Wette, da ist nicht anders als in Neuhausen. In Neuhausen vor 20 Jahren, da gab es ja, so etwa 10 bis 15 Häuser, da gab es so ein paar Kerzen, Lichter, so Schwibbögen, wie man die halt nennt, so aus dem Erzgebirge und so. Wenn du heute durch Neuhausen läufst, hey, das ist Lightshow pur, ja. Also alle Farben, die du irgendwie mischen kannst, die nicht zueinander passen, das ist mega krass, das leuchtet. Wahrscheinlich kannst du, hier unser Gerste, der gerade auf der IS oder oben rumturnt, der kann aus dem All Neuhausen erkennen. Bin ich echt sicher, also müsst ihr euch mal geben, ist ziemlich krass. Licht und Advent, das gehört zusammen. Ja, das ist einfach so. Ich möchte mit euch heute mal ganz genau anschauen, was dort eigentlich steht in diesem Bibeltext und was da so speziell dran ist. Zunächst mal, wann ist das eigentlich entstanden? Jesaja. Also ihr seht, so schlecht waren die Handybilder damals gar nicht. Ja, man kann das schon angucken. Jesaja ist ein Typ, der hat 700 vor Christus gelebt. Eine Zeit, die sehr, sehr speziell war. In dieser Zeit, da waren die Assyrer unterwegs. Die Assyrer waren eines der brutalsten Völker, das man sich vorstellen kann. Sie haben gemordet, gebrandschatzt, sie haben gefoltert, sie haben so alles, was einfach übel war, getan. Und sie hatten den ganzen Norden Israels erobert und Samaria zerstört. In Jerusalem herrschte Terror. Und jetzt brauchst du gar nicht so viel Fantasie. Ja? Letzte Woche, Nachrichten, ihr habt es vielleicht auch gesehen, Straßburg, es war mal wieder soweit. Wieder mal ein Terroranschlag, wieder mal Terror in den Nachrichten. Aber jetzt musst du dir vorstellen, in dieser Zeit von Jesaja, da ging es nicht darum, dass du so alle paar Monate mal eine Nachricht auf deinem Handy hattest. Terror war die Tagesordnung. Jeden Tag. Da gab es Eroberer und da gab es Widerstandskämpfer. Und die waren in deiner Stadt beide. Und die haben sich jeden Tag gegenseitig umgebracht, gequält, Leid angetan. Dein Alltag von morgens bis abends bestand einfach nur aus Blut, aus Leid, aus Elend. Es war wirklich nicht schön. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Hey Junge, nimm weniger. Der hat sie doch nicht mehr alle. Mitten in dieses Chaos hinein, mitten in Terror, in Leid, in Brutalität, spricht er davon, dass ein Licht kommen wird für die, die Hoffnung haben. Und die Leute haben Jesaja angeguckt und ihm gesagt, hey, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. In dunkelster, finsterer Zeit wird ein Licht aufgehen. Und wenn man sich ganz genau das anguckt, wie Jesaja hier schreibt, wie er das betont, dann kann man in dieser Originalsprache, wie das geschrieben ist, eine Verbindung herstellen. Die Worte sind eigentlich ganz, ganz ähnlich wie im Schöpfungsbericht, wo es heißt, wo Gott ins Finstere hineinspricht, es werde Licht. Und darauf spielt Jesaja an. Er sagt, hey, da wird nochmal etwas kreiert werden, etwas geschaffen werden, etwas geschöpft werden. Es wird Licht kommen. Und eigentlich finde ich, ist das schon crazy genug, ja, dass er das in diese Zeit hineinspricht. Aber die Bibel ist noch viel, viel krasser. Denn diese Worte von Jesaja, die tauchen immer wieder auf. Und jetzt hört mal, an welchen Stellen sie aufkommen. Als das Volk Israel als Sklaven nach Babylon abtransportiert werden, in Ketten gelegt, gepeitscht, geschlagen, missbraucht, gibt es ein paar Typen, die stehen auf und sagen, hey, wisst ihr noch, Jesaja, es wird ein Licht kommen über uns. Ja, klar. Als die Perser eingedrungen waren, die Perser haben erobert und missbraucht, standen ein paar Leute auf und haben gesagt, hey, denkt an Jesaja. Als die Griechen kamen, erobert haben und missbraucht haben, gab es Leute, die gesagt haben, wisst ihr noch, Jesaja? Als die Römer kamen, erobert haben, missbraucht haben, gab es Leute, die gesagt haben, wisst ihr noch, Jesaja? Es wird ein Licht kommen. Es wird was neu geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob du dir es vorstellen kannst, aber immer dann, wenn es besonders grausam war, wenn es ganz, ganz schrecklich war, wenn alles am Boden zerstört war, sind Leute aufgestanden und haben gesagt, wisst ihr noch, Jesaja? Diese Worte von Jesaja sind ein Zeugnis. Ein Zeugnis für eine immerwährende Hoffnung. Für eine Hoffnung über Jahrhunderte, wo Menschen aufgestanden sind, wenn es besonders schlimm war, die gesagt haben, hey, erinnert euch. Ich möchte euch diese ganzen Worte von Jesaja mitgeben, die er an dieser Stelle gesprochen hat. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all diese blutverschmierten Gewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Vielleicht kannst du verstehen, warum die Israeliten eine ganz klare Vorstellung hatten, was da kommen wird. Sie hatten ein ganz klares Bild. Gott wird einen schicken, ein Kind wird er in diese Welt senden. Ein mega Anführer, ein krasser Typ, ein starker Leiter. Er bekommt Namen. Und wenn du das so liest, dann denkst du, ja leck. Ein Supertalent. Und was kommt? Ja, der absolute Klassiker, oder? Davon lebt das Supertalent. Erst kommt einer auf die Bühne, so Mischung aus Halbsack und Vollpfosten. So. Und irgendwann kommt dann halt so der Bäm. Boah, geil. Ey, Bruce Augen, super. Sensationell. Und wisst ihr was? Ich glaube, irgendwie war das mit diesem Supertalent, das die Israeliten erwartet haben, ganz, ganz ähnlich. Der Große, der kommen soll. Und dann? Was betritt da bitte schön die Bühne der Welt? Da ist eine Frau, die die ganze Welt verschaukelt. Von wegen Heiliger Geist und so, gell? Ja klar, sicher. So kann man so eine Schwangerschaft auch erklären. Das glaubt noch nicht mal Josef. Dem musste erstmal ein Engel begegnen, dass er sie überhaupt irgendwie akzeptiert hat. Und dann in Bethlehem, der König aus Bethlehem. Hey, wisst ihr, wie das ist? Das ist ungefähr so, als ob du dich in Glems zur Ortschaftsratswahl stellst und sagst, ich bin der nächste Kanzler. In Bethlehem ein König, vergiss es. Und dann finden sie nicht mal einen Platz zum Schlafen. Wisst ihr, ich finde diese Szenerie ganz speziell von Heiligabend. Ich habe mich da mal lang mit auseinandergesetzt, wie war das damals eigentlich wirklich so mit diesen Ställen und so. Ja? Eigentlich das Spezielle war damals, Stall und Haus waren ganz eng verbunden miteinander. Das ist nicht so, wie man das oft heute darstellt, so irgendwo draußen gab es dann noch so eine Krippe so im Stall, sondern das war eigentlich mitten im Wohnhaus. Und du hattest ein Wohnzimmer und an der Wohnzimmerwand begann der Stall. Das heißt, du hattest eigentlich die Viecher schon so halb im Haus. Ja, das hatte einen ganz praktischen Grund, denn die Wärme, die die Tiere abgestrahlt haben, die blieb im Haus drinnen. Das heißt, Jesus ist im Nebenraum geboren, neben dem Wohnzimmer. Nicht dort, wo das Leben stattfindet. Nicht dort, wo man gemütlich ist. Nicht dort, wo man Freunde einladen würde. Dort, wo man auch mal was zeigt, wo man sagt, hey, schau mal, so wohne ich. Sondern er ging in diesen Raum daneben, wo man nicht hin wollte, den man nur benutzt hat, weil man sich Nutzen davon versprochen hat. Kaum ist er da, schon muss er fliehen als Wirtschaftsflüchtling nach Ägypten. Hey, was können wir froh sein, dass Ägypten den Migrationspakt damals schon unterschrieben hatte? Sonst hätten die nämlich gesagt, ja, ist nicht Jesus. Wollen wir gar nicht. Ist eh so ein bisschen fremd und komisch. Brauchen wir nicht. Dann wird Jesus Zimmermann. Puh. Wisst ihr, es geht jetzt echt nicht gegen Zimmermänner, gell? Aber es gibt geilere Jobs auf dieser Welt. Also, ich glaube, die Weltgeschichte ist in dem Punkt einmalig, dass aus einem Zimmermann ein König wird. Ist eher nicht so üblich. Und dieser Zimmermann endet nachher als Schwerverbrecher, am Kreuz, die Höchststrafe, die es damals gab. Und eigentlich brauchen wir uns nicht wundern, dass die Jury damals da saß und einfach den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, was? Hey, jetzt mal im Ernst, oder? Das soll unser nächstes Supertalent sein. Und vielleicht habe ich zu viel Fantasie, das kann schon sein. Aber mir geht es, wenn ich so Szenen vom Supertalent sehe, da denke ich wirklich manchmal an dieses Erleben von Jesus am Kreuz. Am absoluten Tiefpunkt, wenn alle mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das soll unser starker Gott sein. Ja, niemals. Genau in diesem Moment wendet sich das Blatt. In diesem Moment zeigt sich die Stärke Gottes. In diesem Moment wird die Welt gerettet. Und eigentlich müssten wir in diesem Moment aufspringen, jubeln. Beim Supertalent geht das. Dem Bruce fallen die Augen aus, so sollte es dir jeden Ostern gehen. Gott zeigt sein Supertalent in dem Moment, wo du eigentlich nur die Schwäche siehst. Wie geht's dir heute? Hier in Reutlingen, in Balingen, wo immer du gerade bist. Wie sieht dein Leben aus? Bist du vielleicht gerade auch mittendrin in so einer Angstphase? Macht dir Terror Angst, wenn du solche Nachrichten liest diese Woche wieder? Oder ist bei dir vielleicht eher diese Angst des Überwachungsstaates? Noch mehr Terror, noch mehr Überwachung? Hast du Angst vor der politischen Zukunft? Hast du Angst vor einer Überflutung, einer Überfremdung unserer Nation? Vor Missbrauch von Ämtern? Oder ist deine Angst vielleicht eher so in den ganz alltäglichen Dingen? Deine Familie, die keinen Frieden mit dir schließen will? Die Gesundheit, um die es nicht so gut bestellt ist. Dein Job, deine Kinder, was auch immer. Mittendrin in Angst. Und wisst ihr, ich erlebe das immer wieder, manche Menschen spiegeln mir das. Vielleicht bin ich wirklich naiv. Vielleicht bin ich wirklich bescheuert, wie mich manche Menschen nennen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich stelle mich hinter diese 2500 Jahre alte Hoffnung von Jesaja. Ich habe sie ganz bewusst in mein Leben mit aufgenommen. Und ich sage, ja, es wird ein Licht kommen in unsere Welt. Es wird ein Licht in diese Welt hineinkommen und diese Welt verändern. Denn diese Welt ist nicht nur absurd. Ich sehe auch die kleinen Friedensschlüsse in den Familien, unter Freunden. Ich sehe Liebe in meinem Alltag. Ich sehe, dass Gott in dieser Welt präsent ist. Und ich habe Hoffnung in meinem Herzen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf, über denen, die ohne Hoffnung sind. In diesem Vers steckt ein ganz kleines Detail, das man so oft übersieht. Dieses Licht, das über ihnen aufgeht. Ein Licht, das von oben kommt in dein Leben hinein. Und wisst ihr was? Das Spezielle an Licht ist die Frage, wo kommt's her? Wir Menschen denken, hey, da müsste doch in uns ein Licht sein. Da müssen wir doch was tun. Da müssen wir doch Liebe schenken. Da müssen wir doch Freude verbreiten. Da müssen wir uns doch anstrengen. Da müssen wir doch versöhnen. Da müssen wir doch aufstehen, die gelben Westen anziehen und endlich was tun. Da müssen wir doch die Welt verändern. Das Licht, das von oben kommt. Es ist Gottes Licht, das von oben kommt. Und wisst ihr was, diese Symbolik des Lichtes, das von oben kommt, das beinhaltet einen ganz speziellen Aspekt. Und ich selber war vorhin im Worship erst wieder ergriffen davon. Wir haben ein Problem im Leben. Gottes Licht kam in diese Welt. Und wir realisieren sogar manchmal, dass das Gott ist. Aber Gott scheint und wir sehen den Schatten. Und in Gottes Angesicht sehen wir den Schatten von uns selbst. Und wir erkennen auf einmal, wer wir sind in Anbetracht Gottes. Und wir erkennen, boah, Mann, ich kann gar nicht Bestand halten. Mein Leben hat so viele Schattenseiten. An diesem ganzen Terror habe ich ja auch meinen Anteil. An diesem ganzen, was nicht toll ist im Leben, da habe ich doch auch mein Päckchen zu tragen. Und ich sehe den Schatten und Gott lädt dich ein. Und er sagt, hey, das mit dem Licht hast du falsch verstanden. Gottes Licht ist ganz, ganz speziell. Es gibt genau zwei Momente, in denen Licht keinen Schatten wirft. Entweder es kommt direkt von oben oder es kommt aus dir heraus. Und Gott kam direkt von oben in diese Welt und hat in dir ein Licht angezündet. Gott lädt dich ein und er sagt, hey, du brauchst nicht immer die Schatten zu sehen. Mein Licht, das von oben kommt in dein Leben, wirft keine Schatten. Und das Licht, das ich in dir angezündet habe, der Heilige Geist, wirft keine Schatten. Jesus hat dich und mich dazu beauftragt, dieses Licht in die Welt zu tragen. In dem Wissen, dass wir nie vollkommen sein werden. In dem Wissen, dass es immer nur ein kleiner Funken ist. Aber Jesus wird wiederkommen. Er wird ein zweites Mal kommen. Und dann wird sein Licht diese ganze Welt durchdringen. Und bis es soweit ist, hat Jesus uns beauftragt. Ihr seid das Licht, das diese Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist, bis ich zum zweiten Mal komme.